Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns einen Frieden schenkst, den diese Welt nicht kennt. Dass wir dir zusingen können, dass wir jubeln können, dass uns wohl ist in dir, unserem Herrn, weil du unsere Schuld getragen hast, weil du uns versöhnt hast, weil du uns lebendige Hoffnung schenkst. Wir bitten dich dafür, Herr, dass diese Wahrheit, dass diese Klarheit, dass diese Veränderung in unserem Herzen, in unserem Leben sich immer stärker und klarer aufzeigt in unserem Leben. Herr, dass das ein Zeugnis ist von dem, was du verändert hast in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserer ganzen Gesinnung. Und Herr, schenke uns Weisheit, dass wir auch lernen, es in den rechten Situationen auf rechte Weise zu beweisen und auszuleben, auf dass dein Name gerühmt wird. Bitte hilf, dass wir nun auch dein Wort recht erfassen, Herr, dass wir das, was dein Geist in dein Wort hineingelegt hat, auch in diesem Bibelabschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, Herr, dass wir daraus einen Gewinn haben, dass wir daraus das entnehmen können und dass es fruchtbar wird in unserem Leben, wozu du es gegeben hast. O Herr, schenke uns Augen zu sehen und Ohren zu hören. Amen. Unser heutiger Bibeltext, er beschreibt uns den Reichtum Isaaks. Tatsächlich heißt es, dass Isaak immer reicher wurde, bis er sehr reich wurde. Nun würde es dir vielleicht auch gefallen, wenn statt Isaak dein Name in dieser Beschreibung stehen würde. Dass du reich wurdest und immer reicher, bis du sehr, sehr reich wurdest. Nun, reich werden wie Isaak lautet das Thema dieser Predigt heute. Reich werden wie Isaak. Und ja, ich gebe zu, wir finden hier also eine Art Wohlstandsevangelium. Doch nicht im Sinne geldgieriger und falscher Wunderprediger, sondern unser Bibeltext beschreibt uns tatsächlich eine Form des Reichtums, das auf einen echten Wohlstand beruht. Das heißt, einer Haltung, einem Stand, der die gut und wohlgefällig sind vor dem Herrn. Schlag doch mit mir auf 1. Mose Kapitel 26 und wir lesen die Verse 12 bis 25. 1. Mose Kapitel 26 ab Vers 12. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und eine große Dienerschaft, da beneideten ihn die Philister. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten, und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Da stritten sich die Hirten von Gera mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, weil sie mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihm den Namen Sitna. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen, und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot. und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechtes Abraham. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Wir können in dreifacher Weise lernen, reich zu werden wie Isaak. Worin bestand denn dieser Wohlstand, dieser Reichtum Isaaks? Nun, das Erste, was wir hier lesen, ist der Reichtum göttlicher Gunst. Der Bibelabschnitt beginnt mit einer Aussaat. Isaak sät Getreide auf das Land. Nun, er wohnte immer noch in Gera, in dieser Philisterstadt. Vermutlich hat er dort einen Acker gepachtet, weil er hatte gar keinen eigenen Landbesitz. Also hat er einen Acker gepachtet, gemietet, um ihn zu bearbeiten und versuchen, ob nicht etwas Getreide wächst auf diesem Land. Nun, Isaak hatte Viehherden noch von seinem Vater geerbt und die musste er versorgen. Und es war immer noch eine Zeit der Hungersnot. Und so war er wahrscheinlich mehr oder weniger dazu gezwungen, sich auch andere Bereiche zu suchen, auf denen er arbeiten kann, damit er etwas zur Nahrung beitragen kann. Und Isaak zeigt hier echte Arbeitsmoral. Er lernt eine neue Arbeit, die weder er noch sein Vater bisher nachgegangen sind. Sie waren Viehhirten und Nomaden, die gar kein Land hatten. Doch nun muss er in der Nähe von Gera für seinen Haushalt, für sein Unternehmen, wenn man so will, sorgen. Soweit so verständlich. Aber als die Zeit der Ernte kam, da brachte das Feld einen unfassbar großen Ertrag. Schon gleich im ersten Jahr. 100-fältig. Das bedeutet, jedes Samenkorn, das Isaak eingesät hatte, es brachte eine Ähre mit 109 Körnern hervor. Nun, so zwischen 30 und 50 ist normal für eine Getreideernte. 60-fach ist schon ziemlich gut. 100-fach ist die beste Ernte, die man sich vorstellen kann. Und das auch noch zu einer Zeit der Dürre. Zu einer Zeit der Hungersnot. Ja, Isaak war fleißig. Er konnte hart arbeiten. Er konnte in neuen Bereichen sich einarbeiten und zeigen, wie fähig er ist, wie bereit er ist, sich zu investieren. Fleißig zu sein, tätig zu sein, zu arbeiten. Aber die Bibel weist darauf hin, so segnete ihn der Herr. Isaak verdiente und erarbeitete sich diesen erstaunlichen Ertrag nicht durch irgendwelche besonders innovativen Methoden der Bewässerung oder der Bearbeitung des Bodens, hat nicht irgendwie einen besonderen Kunstdünger entwickelt, den er auf das Land streute. Nein, so segnete ihn der Herr. Der Herr schenkt eine 100-fältige Fruchtbarkeit. Das heißt sogar, er gewann oder er empfing oder er fand diese große Ernte. Und zwar durch den Segen Gottes. Gott war mit Isaak. Und in dieser Zeit der Not und in dieser Zeit der Dürre, wo er sogar noch in einer anderen Weise arbeiten muss, da schenkt Gott ihm diesen Erfolg. Er schenkt eine Ähre mit 100 Körnern. Und mit dieser guten Speise konnte er nun seinen Haushalt und auch sein Vieh gut versorgen, sodass er in allen Bereichen reich und mächtig wurde. Seine Viehherden wurden immer mehr, er brauchte immer mehr Diener und Die Leute, die von ihm abhängig wurden, waren, die wurden immer mehr. Sein Unternehmen wurde immer größer. Er kam hungernd und bedürftig nach Gera. Der bleibt dort auf Gottes Gebot, obwohl er ja eigentlich weiter nach Ägypten ziehen wollte, wo es eigentlich noch einfacher gewesen wäre. Aber der Herr segnet ihn mit vielfältiger Frucht. Doch nicht die Ernte selbst oder die Zahl der Diener ist das, was Isaak als Reichtum ansieht. Denn so manches wird ihm hier aus Neid und im Streit ganz schnell wieder geraubt. Vieles davon behält er nicht. Doch der echte Reichtum bleibt. Unser Bibeltext beginnt mit der Bestätigung, so segnete ihn der Herr. Und unser Abschnitt, er endet mit einem erneuten Segensversprechen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen. Isaak erfährt die Nähe und die Gunst Gottes. Er erfährt, dass Gott mit ihm ist in den unterschiedlichen Lebenssituationen. Isaaks Reichtum ist Gottes Gegenwart, Gottes Gunst, Gottes Freundschaft, Gottes Beistand. Und darum rühmt er Gott für die Zeiten des Friedens und er baut einen Altar und er ruft den Namen des Herrn an. Das bedeutet, er verehrt und verkündet öffentlich die Gnade Gottes. Ein Altar, der ständig daran erinnern soll, all das kommt von Gott. All das Gute, was ich empfangen habe, es kommt von Gott. Ihm gebührt der Dank. In dieser Zeit wuchs Isaak in der Erfahrung und in der Gewissheit, dass Gott mit ihm ist. Dass er Gunst bei Gott gefunden hat. Dass Gott ihm freundlich gegenüber gesinnt ist. Er wurde reich, ja, er wurde sehr reich und sehr mächtig in Bezug auf die Gemeinschaft mit Gott. Nun trifft es auch auf dich zu heute Morgen. Kannst du sagen, hierin bin ich reich, so reich wie Isaak, dass ich weiß, Gott ist mit mir. Dass ich weiß, ich bin reich an Gunst bei Gott. Dass Gott auf mich achtet und ich Gemeinschaft habe mit ihm. Und egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, dass ich weiß, Gott sorgt für mich. Nun, ich weiß, in gewisser Weise sind wir alle reich an äußeren Mitteln hier in diesem Land. Wir sind alle reich an Komfort, an Sicherheiten des Lebens, an sozialen Möglichkeiten, an Besitz. Und wir sollten Gott dafür dankbar sein. Es nicht für selbstverständlich, nicht für gewöhnlich erachten. Kleidung, Nahrung, Gesundheit, Erfolg, all das kann uns ein gewisses Gefühl der Güte Gottes wecken. Das haben wir alles nicht verdient und doch ist Gott so gnädig. Aber der wahre Reichtum besteht darin, dass wir Gott unseren Vater nennen können. Nicht nur, dass wir unverdient mehr Mittel haben, als wir benötigen, sondern dass Gott uns nahe kommt, dass wir Frieden mit Gott haben können, dass er uns als geliebte Kinder annimmt und uns segnet und mit geistlichen Segnungen, dass er zu uns sagen kann, ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Ich habe dir deine Sünden vergeben. Du hast Frieden mit mir. Bist du reich in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn? Werde reich. Von Isaak heißt es, er war reich und er wurde immer reicher. Wachse in dieser Gewissheit. Wachse in diesem Reichtum der Gemeinschaft mit Gott. Das bedeutet, achte darauf, was du säst. Was pflanzt du ein in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinen Gedanken? Suchst du nur nach irdischem Reichtum, nach wirtschaftlichem Erfolg, nach zeitlichem Ruhm, nach Einfluss und Autorität? Wisst ihr, Paulus, er ermahnt die Galater in Galater 6, Vers 7 und 8. Er sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Du wirst nicht reich in der Gemeinschaft mit Gott, wenn Geld oder Gesundheit oder Ansehen dein Götze ist. Paulus nennt es, du säst auf das Fleisch. Du säst einfach das, was deinem Fleisch, was deinem Körper, was deinem sündigen Leben Befriedigung gibt. Du wirst ernten, was du säst. Verderben für dein Fleisch. Die Hölle wirst du erben, wenn das ist, worauf du in diesem Leben säst. Aber wenn du dein Herz auf das ausrichtest, was Gott gefällt, wenn du auf den Geist säst, das heißt, wenn du auf das Acht gibst, was Gott in seinem Wort uns sagt, was er uns durch seinen Geist weitergegeben hat, wenn du deine Sünden bekennst und säst auf die Gnade Gottes, dann wächst gute Frucht daraus hervor. Tatsächlich finden wir in den Gleichnissen von dem Reich Gottes, in Matthäus 13 zum Beispiel, da gibt Jesus ein Beispiel von einem unterschiedlichen Ackerboden. Und das Wort Gottes wird draufgestreut, es wird gesät, und mal wird es geraubt von einem Vogel, oder mal hat es einen steinigen Boden oder Dornen und Disteln und kein Wachstum findet statt. Aber da, wo es auf gutem Boden trifft, da, wo dieses Wort Gottes eingesät wird und es aufgenommen wird, da bringt es bis zu 100-facher Frucht. 30 und 60 und 100-fache Frucht. Genau das, was Isaak erlebt. Jesus verspricht es denen, die das Wort Gottes aufnehmen, mit ganzem Herzen und mit Festigkeit. 100-fache Frucht. Darum kann der Apostel den Korinthern zujubeln. 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinen Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr, hört einmal zu, in allem reich gemacht worden. In allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Reichtum. Da, wo wir das Wort Gottes, wo wir das Zeugnis von Christus in Festigkeit und Glauben aufnehmen können und es Frucht bringt in unserem Leben, sodass wir an keiner Gnadengabe Mangel haben. Gibt es geistlichen Wachstum in deinem Leben? Wächst du in der Erkenntnis des Wortes Gottes und in der Festigkeit des Glaubens? Wächst du in der Frucht der Liebe und der Hoffnung? Paulus schreibt es immer wieder an die Gemeinden, wie er sich freut, wenn sie wachsen in der Liebe, wenn sie wachsen in der Hoffnung, wenn sie wachsen in der Heiligung. Nun, worauf säst du in deinem Leben? Was siehst du als Reichtum an in deinem Leben? Sehe wie Isaak guten Samen mit Fleiß. Ja, es gehört Fleiß dazu. Auch in den geistlichen Dingen sind wir aufgefordert, befleißigt euch. Seid nicht müßig, seid nicht faul, seid nicht träge, seid nicht schläfrig. Aber bittet den Herrn um segensreiche Frucht. Sehe Zeiten des Gebets, sehe Zeiten der Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort, sehe Gehorsam und Vertrauen im Kleinen. Und vertraue darauf, dass Gott Wachstum schenkt. Und wenn der Herr Segen gibt, dann danke ihm dafür. Robert schickte mir neulich ein paar Verse aus Markus 4, das so schön illustriert. Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Und er schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und er wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. So ist es. Ja, wir sollen mit Fleiß säen. Aber wir können staunen darüber, wie Gott Wachstum schenkt, das wir nicht bewirken können. Der Wachstum kommt von dem Herrn. Wir sind aufgefordert zu säen, das, was geistlich ist. Und darüber zu staunen und Gott zu danken für den Wachstum, den er schenkt, für die Frucht, die er gibt. Gott ist es, der geistlichen Reichtum schenkt, der sein Reich wachsen lässt, im Privaten, aber auch in der Gemeinde. Lasst uns Gott dafür preisen und ihm einen Altar bauen, wie Isaak. Also eine beständige Erinnerung daran, dass aller Segen und alle gute Gabe von Gott kommt. Werdet reich in der Gemeinschaft mit Gott. Werdet reich in der Gewissheit, dass Gott mit uns ist. Dass wir Gunst erlangt haben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und reich werden in der Frucht, zu der er uns bestimmt hat. Zweitens, der Reichtum des väterlichen Erbes. In unserem Text erfahren wir noch von einem vermittelten Reichtum. Isaak ist nicht nur reich durch die direkte Gunst Gottes, durch diesen Erfolg, den er ihm schenkt, durch die Ernte, durch diese direkte Segenszusage, sondern auch durch die Güte, die Gott bereits seinem Vater Abraham erwiesen hat. Isaak profitiert von dem, was sein Vater im Glauben empfangen und gewirkt hat. In und um Gera gab es lauter Brunnen. Brunnen, die Abrahams Knechte gegraben hatten, als er dort lebte. Und in dem Gebiet gab es kaum etwas Wertvolleres als Brunnen, die Wasser geben. Ganze Städte wurden um Wasserquellen gebaut. Das war echter großer Reichtum, frisches Wasser zu haben. Es war lebensnotwendig. Nun, Isaak brauchte natürlich auch viel Wasser. Er hatte eine große Zahl an Dienern, er hatte große Viehherden und sie wurden immer mehr und alle brauchten Wasser, sie brauchten viel Wasser. Doch obwohl Isaak als Gast und Fremdling nach Gera kam, so hatte er doch Wasserquellen, an denen er wirklich Recht und Anspruch hatte. Mein Vater Abraham hat diese Brunnen gegraben. Alle die Namen, die diese Brunnen tragen, hat mein Vater Abraham ihnen gegeben. Sein Vater Abraham hat diese Wasserquellen gefunden. Er hat sie ausgraben lassen, sodass sie davon trinken können. Und Isaak, er gebraucht genau diese Brunnen seines Vaters und er benennt sie mit den gleichen Namen, die sein Vater Abraham ihnen gegeben hatte. Und wenn die Philister sie verschütteten mit Dreck und Erde, was machte er? Er grub sie wieder frei, um frisches Wasser daraus zu schöpfen. Er grub sie wieder neu auf, diese alten Brunnen seines Vaters. Und die Bibel betont hier den Reichtum des väterlichen Erbes an Isaak. Immer wieder wird betont dieses Verhältnis zu seinem Vater Abraham. Und dass er in den Erfahrungen, die er macht, dass er profitiert von dem, was Abraham vor ihm bereits gewirkt hat, gegraben hat, zutage gefördert hat. Wir erinnern uns, im letzten Abschnitt hatten wir traurigerweise feststellen müssen, dass Isaak auch Abrahams Fehler und Sünden nachahmte. Er hat genauso gelogen oder sogar noch schlimmer als sein Vater Abraham. Aber das war nicht alles, nicht mal der Hauptteil dessen, was Isaak von Abraham mitbekam. Nein, Isaak lernte und profitierte viel von den Quellen und dem guten Vorbild seines Vaters. Als Gott ihm in Beersheba erscheint, dann nennt er sich selbst: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Das, was Abraham erlebte, diese Gemeinschaft mit Gott und die Segnungen von Gott, das sollte auch Isaak erleben. Und dadurch noch weiter vorangebracht werden. Er konnte von dem profitieren, was sein Vater bereits erfahren hat, worin sein Vater bereits gesegnet wurde. Und Gott segnet Isaak und schenkt ihm Nachkommen. Warum? Weil er sein Versprechen an Abraham, seinem Knecht, in Treue ausführt. Isaak, er profitiert von dem väterlichen Erbe in seinem Wandel des Glaubens. Nun, in unserer Zeit gibt es viele neue Gerariter, viele neue Philister, die die Brunnen unserer Glaubensväter mit Dreck und Erde zuschütten. Bis man keinen Tropfen lebendigen Wassers mehr herausgewinnen kann. Bis alles nur noch staubtrocken ist. Durch die Bibelkritik in unseren Tagen wird in den theologischen Schulen die Erkenntnis des Wortes Gottes verschüttet mit stolzer Skepsis und ungläubigem Rationalismus. Das, wovon unsere Väter getrunken haben, frisches, klares, geistliches Wasser, womit sie ihr Glaubensleben und die Gemeinschaft mit Gott genährt haben, wo sie erquickt wurden, es wird zugeschüttet in unseren Tagen. Der neuartige Atheismus und ähnliche Philosophien unserer Tage, sie schütten alle Quellen der Reformation und der christlichen Frömmigkeit zu. Und ja, es ist manchmal mühsam und anstrengend und so völlig gegen unseren Zeitgeist und gegen das, was angesehen ist in dieser Welt. Aber so wie Isaak reich wurde, indem er die Brunnen seines Vaters neu aufgrub, und ihnen den gleichen Namen gab, so ist es auch für uns nützlich, alte Brunnen unserer Glaubensväter neu aufzugraben, um davon zu profitieren, was sie erquickte. Also, lasst uns Schaufel und Spitzhacke nehmen und lasst uns den Brunnen der Versöhnungslehre wieder aufgraben. Hast du von diesem Wasser gekostet? Von dem Wasser der Rechtfertigung? Dass wir versöhnt sind mit Gott. Wisst ihr, hier in unserem Bibeltext, da sagt Gott zu Isaak: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Warum war Gott der Gott des Vaters Abraham? Wir lesen in 1. Mose 15, dass Abraham Gott glaubte. Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte der Verheißung der Versöhnung. Und dieses Wasser ist wahrhaftig fließendes, beständiges Wasser, Wasser des Lebens. Die Rechtfertigungslehre besagt, dass wir Menschen von Natur aus Feinde Gottes sind und nichts als Zorn und ewige Strafe verdient hätten. Der heilige Gott hat bestimmt, dass er aus freier Gnade, aus der Masse verdorbener Sünder einige zum Lob seiner Gnade retten möchte, mit sich selbst versöhnen möchte, als seine Kinder annehmen möchte. Und ihnen ewiges Leben schenkt. Und darum sandte Gott, der Vater, seinen ewigen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt. Und er wurde Mensch, um als Mensch die Schuld und die Strafe der Erwählten auf sich zu nehmen. Am Kreuz sehen wir nicht nur ein Zeugnis einer aufopferungsvollen Liebe. Nein, wir sehen ein stellvertretendes Strafleiden. Stellvertretendes Strafleiden des einzigen gerechten und vollkommenen Menschen anstelle von Sündern. Durch sein Leiden und Sterben hat Jesus Christus unsere Schuld gesühnt. Nicht den Zorn der Römer hat er getragen, sondern den Zorn Gottes. Und er hat unsere Schuld bedeckt mit seinem kostbaren Blut. Er hat sich Gott als ein Schlachtopfer für Sünden hingegeben, sagt die Schrift. Und er hat für uns ewiges Leben erworben. Jeder, der an Jesus glaubt, der empfängt Vergebung seiner Sünden, Versöhnung mit Gott, Frieden mit ihm und ewiges Leben in Herrlichkeit. Hast du von diesem Wasser gekostet? Von dieser Gewissheit, von dieser Erquickung, ich habe Frieden mit Gott durch einen Stellvertreter, meinem Herrn Jesus Christus. Aber wisst ihr, in unseren Tagen, da heißt es, ach, was für eine alte, längst überholte, primitive Vorstellung. Wie kann man denn glauben an ein solch ein blutiges, blutrünstiges Opfer, das Gott verlangt? Diese alten Löcher haben wir doch längst zugeschüttet. Von dem Zorn Gottes und einem notwendigen Opfer, damit er Menschen annehmen kann und einem stellvertretenden Tod, davon wollen wir heute nichts mehr wissen. Das schmeckt uns nicht. Es wird zugeschüttet in unseren Tagen. Oh, liebe Geschwister, lasst uns diese Brunnen neu aufgraben. Es sind die Brunnen unserer Väter, bis auf Abraham hin, die genau davon gekostet haben, die genau damit ihren Glauben gestärkt haben. Denn hier schmecken die wahren Gläubigen, wie freundlich der Herr ist. Hier lernen wir den Herrn kennen, wie er ist in all seiner Gnade. Und es gibt noch viele Brunnen, die von den Bibelkritikern und Feinden des Glaubens verschüttet werden. Kennt ihr den Brunnen der Gottesfurcht? Nun, in unserem Text heißt es, dass Gott zu Isaak spricht, dass er segnet wegen meines Knechtes Abraham. Wegen meines Knechtes Abraham. Abraham ist ein Diener von Gott. Nun, Gottes Furcht? Furcht, damit will doch keiner mehr was zu tun haben, oder? Es gibt genug Dinge, vor denen wir uns fürchten müssen, aber Gottesfurcht, oh, das soll doch sicherlich nicht dazu gehören. Glaube soll Spaß machen, es soll unterhaltsam sein, wir müssen kreativ und cool sein, damit wir irgendwie wieder die Botschaft des Christentums an die Leute bringen können. Wir brauchen eine Gemeinde 2.0, heißt es. Mal ganz neue Wege gehen, eine ganz andere Form der Frömmigkeit, der Beziehung mit Gott. Aber unsere Glaubensväter tranken aus einem Brunnen, den sie Gottesfurcht nannten. Nun, es ist nicht eine Furcht aus Angst. Hier in unserem Text heißt es, Gott spricht zu Isaak, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es ist nicht eine Furcht, die uns Angst macht vor Gott. Aber es ist eine Furcht mit Liebe. Liebe und Ehrfurcht vereint, eine Hochachtung und ehrerbietige Unterwerfung vor dem mächtigen und heiligen Gott. Und gleichzeitig eine kindliche und vertrauensvolle Zuversicht zu Gott, unserem Vater. Dass wir fürchten, Gottesfurcht bedeutet, ich fürchte mich mehr davor, Gott zu verlieren, als vor alles in der Welt. Ich fürchte mich mehr davor, dass ich Gott verunehren könnte, als von der Welt verspottet zu werden. Nun kennst du diese Gottesfurcht. Ein Glaube, eine Gemeinschaft mit Gott, die alles in unserem Leben beeinflusst. Alle Situationen, alle Bereiche unseres Lebens, weil wir die Ehre Gottes suchen und weil wir fürchten, es könnte uns irgendetwas von Gott abziehen und wegbringen. Nun, diese Balance der Ehrfurcht und der Liebe, bei der Gott weder unnahbar weit weg ist, wie in irgendeiner kalten, formalen Prozedur, aber auch nicht respektlos und klein, wie so ein Kumpel, mit dem ich einfach durch die Gassen ziehen kann. Eine Frömmigkeit, die Gottes Nähe und Zuspruch sucht und gleichzeitig nicht aufhört zu staunen über seine Größe und über seine Majestät. Ja, Gottes Furcht ist unter vielen unserer Zeitgenossen begraben unter Schutt und Staub. Passt nicht zu unserem Selbstbild, passt nicht zu dem, was wir suchen in dieser Zeit. Aber wir wollen lernen von unseren Glaubensvätern, Gott so anzubeten, wie es ihm gefällt. Und ihn in all seinen Eigenschaften und all seinen Handlungen zu verehren, sowohl im Gottesdienst als auch in unserem privaten Leben. Lass uns diesen Brunnen wieder ausgraben. Und da ist auch noch der Brunnen des Glaubenstrostes. Die Hoffnung auf das Himmelreich, auf eine ewige Freude beim Herrn. Alle derzeitigen Leiden fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Freude. Glaubst du an den Himmel? Glaubst du an das ewige Leben? Glaubst du an die Stadt, die nicht von Menschenhand bereitet ist, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Sinn gekommen ist. Glaubst du daran? Hoffst du darauf? Alberne Märchen, sagt man, naive Fantasien, so spotten die aufgeklärten Bürger unserer Tage. Es zählt nur dieses Leben. Das ist doch eine falsche Vertröstung, Opium für das Volk. Und so verschütten sie die Brunnen der Glaubenshoffnung und des Glaubenstrostes, des Ewigkeitstrostes, welches alles in diesem Leben, selbst das Leid, selbst den Mangel, selbst Verlust, in ein ganz anderes Licht färben. Und wisst ihr, eben das war das, worauf Abraham und Isaak gehofft hatten. Sie hatten keinen Landbesitz in Kanaan, außer ein Grab. Außer einen Garten mit einem Grab. Warum? Weil sie hofften auf die ewige Stadt. Der Hebräerbrief macht es deutlich. Sie hofften auf die Stadt Gottes. Sie wussten, die ganze Erde wird ihnen zum Erbe gegeben werden, nämlich das Himmelreich. Und in diesen Tagen müssen wir es neu ausgraben, aus all dem Geröll und dem Staub der Fortschrittshoffnung und des Technologievertrauens. Nun, all das ist in vielfacher Hinsicht gut und nützlich, aber es gibt keinen Trost für unser Leben. Wenn wir am Sarg unserer Lieben stehen, wenn wir am Grab eines Familienangehörigen oder eines Freundes stehen, dann kommt mir nicht mit diesen Phrasen, der Tod gehört zum Leben. Es ist der Kreislauf der Dinge. Der Tod ist nötig, damit neues Leben entstehen kann. Weg damit! Da werde ich nur getröstet durch das Wort, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Kennst du den Brunnen des Glaubenstrostes? Wir müssen ihn neu aufgraben in dieser Zeit. Wir müssen lernen, aus diesem Wasser zu trinken in dieser Zeit. Es gibt eine lebendige Hoffnung des Evangeliums. Und wir müssen diese Brunnen unserer Väter aufgraben. Die Erkenntnis, die sie hatten aus dem Wort Gottes. Die Namen, die sie ihnen gegeben hatten. Und lernen daraus zu trinken und gestärkt zu werden in unserem Glauben. Bei all der Oberflächlichkeit unserer Tage. Wir müssen die Quellen, von denen über Jahrhunderte die Gläubigen erfrischt wurden, nicht fahrlässig beiseite schieben. Die Bibel warnt uns davor, dass wir die Quelle lebendigen Wassers verlassen und brüchige Löcher, brüchige Zisternen suchen, die gar kein Wasser halten können. Die Versöhnung eines gerechten Gottes und die Gottesfurcht einer gottehrenden Frömmigkeit. Und die Ewigkeitshoffnung eines Trostes, das über dieses Leben und diese Zeichen hinausgeht. Oh, sie werden verspottet. Aber alles, was sie dir im Gegenzug anbieten, in unserem aufgeklärten Christentum, ist so belebend wie staubiger Wüstensand und so fruchtlos wie Dornen. Lass uns die Brunnen unserer Väter wertschätzen und ihren Reichtum zu dem unseren machen, damit wir leben und wandeln können in geistlicher Kraft und Freude wie Isaak, der wusste, von seinem väterlichen Erbe zu profitieren. Und drittens und letztens, der Reichtum vertrauensvollen Friedens. Vielleicht hast du diesen Text gehört, wie wir ihn gelesen haben, von Isaak. Und was ist besonders auffällig? Isaak wird vertrieben. Wieder und wieder. Von einem Brunnen zum nächsten. Er wird weggeschickt. Er wird beraubt. Ihm wird das, was ihm eigentlich zusteht, das, was, wo er ein Anrecht drauf hatte, es wird ihm genommen. Es wird zugeschüttet und er erlebt Streit und Anfeindung, Neid. Und wie reagiert Isaak? Er zieht immer weiter, zieht sich immer weiter zurück. Und vielleicht denkst du, Isaak war ein Schwächling, ein armer, verweichlichter Mann. Bei all dem Reichtum, den er hatte, wie kann er das so preisgeben? Wie kann er so hoffnungslos alles aufgeben? Er hat so viel gehabt, eine große Ernte, einen Brunnen. Wie konnte er sich das nur nehmen lassen? Er hatte doch rechtmäßigen Anspruch. Sein Vater Abraham hat diesen Brunnen gegraben. Isaak, du gibst viel zu schnell klein bei. So kannst du in dieser Welt nicht bestehen. Du musst aufstehen. Du musst widersprechen. Du musst gegenhalten. Lass dir das nicht gefallen, Isaak. Doch wisst ihr was? Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass uns dieser Text hier Isaak in seiner größten Kraft beschreibt. Kein Zweifel daran. Isaak handelt hier weder aus Feigheit noch aus Ratlosigkeit, sondern er handelt aus dem Prinzip des Glaubens und dem Streben nach Frieden. Francis Bacon, der Berater Königin Elisabeth I., er sagte einmal, im Wohlstand erkennt man am besten die Laster. In Anfeindung erkennt man am besten die Tugenden. Isaak wird äußerlich sehr, sehr reich. Er besitzt viele Ressourcen. Er besitzt viele Güter. Er hat viele Diener. Er hat in seiner Arbeit großen Erfolg und damit auch Macht. Eine gewisse Autorität. Er hat etwas zu sagen, sodass die Philister neidisch werden. Sie gönnen ihm seinen Erfolg nicht. Und wenn sie schon nicht selbst so reich werden können wie Isaak, dann wollen sie wenigstens für den Ruin Isaaks sorgen und ihm das Leben so schwer wie möglich machen. Sie verschütten die Brunnen Abrahams. Seht ihr, was Neid mit den Menschen macht? Sie freuen sich nicht nur, wenn sie Isaak grundlos schaden können, sondern sie bestrafen sich in gewisser Weise sogar selber. Im Neid sehen sie das, was der andere verliert, wie einen eigenen Gewinn. Dabei verlieren sie alle. Ein Brunnen ist so wertvoll in dieser Gegend. Und sie alle konnten daraus trinken. Aber damit sie Isaak schaden können, verschütten sie den Brunnen, sodass weder Isaak noch sie selbst daraus trinken können. Das ist das, was Neid mit uns macht. Es gibt keine Gewinner bei Neid, nur Verlierer. Ich versuche, dem anderen irgendwie zu schaden. Und der einzige Lohn, den ich habe, ist, vielleicht geht es ihm noch schlechter als mir. Die Philister schütten den Brunnen zu und können selbst nicht mehr daraus trinken. Nur um sich daran zu befriedigen, dass Isaak vielleicht noch größeren Verlust dadurch hat. Und das ist ein abartiges Verhalten. Ein abartiges Wesenszug von uns Menschen. Weil es nur Schmerz und nur Zerstörung und nur Unheil und nur Mangel auf allen Seiten bringt. Stellt euch vor, es kommen Asylbewerber nach Deutschland. Und innerhalb von kurzer Zeit machen sie große Karriere. Sie haben richtig Erfolg und sie verdienen viel Geld. Hier in Deutschland würden viele genauso reagieren wie die Philister, oder? Nicht nur sich zu beklagen, dass diese Ausländer eine Karriere machen, sondern sie würden sogar versuchen, ihnen irgendwie zu schaden, selbst wenn sie selber keinen Gewinn dadurch haben. Nur aus dieser Genugtuung, das gönne ich denen nicht. Das gönne ich denen nicht. Oh, liebe Geschwister, lasst uns aufpassen, was Neid macht in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Kaum etwas ist so zerstörerisch, auch in der Gemeinde, wie Neid. Wie Neid und Missgunst. Wenn ich das schon nicht haben kann, dann will ich zumindest dafür sorgen, dass er mit mir hinabgestürzt wird. Sie versuchen, Isaak Steine in den Weg zu stellen. Es wird mühsam, das Vieh zu tränken, den Acker zu bestellen für Isaak. Und um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, bittet der König Abimelech, er soll doch besser wegziehen. Er ist zu mächtig geworden, ja. Er gibt zu, wir haben Angst vor dir. Du bist uns zu stark geworden. Wir erfahren das später auch in Ägypten von dem Pharao. Und was macht Isaak? Niemals, den Acker habe ich bearbeitet, diesen Brunnen hat mein Vater gegraben, das habe ich verdient. Ich habe einen Vertrag, ein Pachtverhältnis, das steht alles mir zu. Nein. Er zieht weiter. Er zieht in das Tal von Gera. Er geht den niedrigen Weg. Es sagte mal ein Bruder, der untere Weg ist immer frei. Aber Isaak, er geht in das Tal von Gera. Und was passiert dort? Er gräbt einen Brunnen. Er findet dort einen Brunnen. Da, wo man es nicht erwartet hätte, dort in dem Tal von Gera, er gräbt und plötzlich kommt ein Brunnen mit fließendem Wasser. Eine beständige Wasserquelle. Oh, was für ein Segen. Er verlässt das Feld, er verlässt die Stadt in Gera und dort, wo er ansiedelt, oh Gott schenkt ihm wieder Gnade und er gräbt und er findet einen neuen Brunnen, der so wertvoll ist. Da kommen die Hirten der Philister, die ihre Herden auch bis in das Tal von Gera weiden ließen und sie streiten mit den Hirten von Isaak. Sie sagen, nee, dieser Brunnen, der gehört uns und das ist unser Gebiet hier. Wir wussten gar nicht, dass es hier eine Wasserquelle gibt, aber jetzt, wo du ihn gegraben hast, das ist unser. Sie beanspruchen den Brunnen, den Isaak ganz neu gefunden hat, nun auch für sich. Nicht genug, dass sie die alten Brunnen zugeschüttet haben. Nein, sie wollen ihm auch den neuen Brunnen rauben. Und Isaak nennt den Brunnen Esek, das heißt Streit. Und er zieht weiter. Er zieht weiter, er sagt, hier bleibe ich nicht. Das ist es mir nicht wert. Als ich mit einem lieben Bruder unser Unfallauto vor ein paar Jahren aus Eisenach abholte, da fuhren wir durch ein Dorf, das hieß Landstreit. Und ich musste an diesen Text denken. Landstreit. Wie ist wohl dieser Ort entstanden? Doch es ist verblüffend. Egal wo Isaak hingeht, er zieht weg von dem Tal. Und er gräbt und er findet wieder einen Brunnen. Wie ist das denn möglich? Das, was so rar ist, was so selten ist, was so kostbar ist. Und überall, wo Isaak ankommt, er gräbt einfach und plötzlich ist da ein Brunnen. Er ist einfach nicht klein zu kriegen. Er stellt sich nicht auf seine Hinterbeine, er kämpft nicht, er streitet nicht, er zieht weiter und Gott segnet ihm und er findet neues Wasser. Aber er wird weiter bekämpft. Auch dort streiten sich sie, sagen, nee, hier ist auch noch unser Gebiet. Das gehört jetzt auch noch uns. Du hast einen Brunnen gefunden, wunderbar. Wir wollen gerne unsere Grenzen erweitern. Das gehört uns. Und er nennt den Brunnen Sitna. Anfeindung heißt das. Und er zieht weiter. Und wieder gräbt er einen Brunnen. Und er nennt ihn Rechobot. Weiter Raum. Warum? Kein Streit. Kein Streit. Hier findet er Ruhe. Oh, wie hat sich Isaak danach gesehnt. Nach dieser Ruhe, nach diesem Frieden. Einen Raum, wo er in Frieden ein gottesfürchtiges Leben führen kann. Wo sie fruchtbar sein können. Wo sie sich erfreuen können an den Segenszusagen Gottes. Das ist ihm wertvoll. Mehr als alle Wasserrechte und Getreideernten in Gera und Umgebung. Unser Bibeltext betont Isaaks Stärke in seinem Verzicht. Weil er etwas hat, was ihm wichtiger ist, nämlich ein Ruheort. Nein, es gefällt ihm nicht, zu streiten, Anfeindung zu erleben. Es gefällt ihm nicht und er will es nicht darauf anlegen. Da, wo es ihm möglich ist, für Frieden zu sorgen, dann zieht er weiter, bis er Rechobot gefunden hat. Und von dort geht er weiter nach Beersheba, dort, wo auch Abraham einst lebte. Und was passiert dort? Sie graben einen Brunnen. Schon wieder. Nun, dieser Text, er zeigt uns auf, wie sehr es Gott gefällt, was Isaak tut. Das, was so gegen unsere Natur ist, was wir so schnell verachten, die Brunnen zeigen, Gott versorgt mit Wasser. Es ist fast wie in der Wüstenwanderung, wo Mose gegen einen Fels schlägt und es kommt Wasser hervor. Überall da, wo Isaak hinzieht, schenkt Gott ihm neues Wasser. Der Geist Gottes bestätigt hier, wie wertvoll Isaaks Charakter in den Augen Gottes ist. Er ist bereit, an Streit und Anfeindung vorüberzuziehen, weil er auf die Versorgung und das Recht und den Frieden Gottes vertraut. Johannes Calvin, er schreibt zu dieser Stelle, Gott lässt seine Kinder bei allem Glück in dieser Welt schmerzliche Stiche spüren, damit sie nach dem himmlischen Leben trachten. Es ist eine nicht geringe Prüfung für den Erzvater, kein Trinkwasser zu haben, wie es doch jedes Lebewesen haben muss. Wie viel gelassener müssten wir geringeres Unrecht tragen? Wollen wir bei einem Schaden, den man uns zufügt, gar zu heftig aufbrausen, so wollen wir daran denken, dass uns doch nicht solches angetan wird wie dem frommen Isaak, dem die Brunnen mit Erde verschüttet wurden. Isaak hat den Streit, den Neid und die Anfeindung nicht durch sein falsches Verhalten provoziert. Er hat es nicht darauf angelegt. Er hat diesen Streit nicht gesucht. Überhaupt nicht. Er war einfach fleißig und erfolgreich. Er lebte einfach ein gottesfürchtiges Leben. Und Gott segnete ihn. Und doch fängt er sogar die Provokation und das Unrecht und den Streit und die Anfeindung und den Neid seiner Feinde. Er fängt es ab, indem er aktiv Frieden sucht. Und letztendlich, das werden wir, so Gott will, im nächsten Abschnitt anschauen, besiegt er so die Philister. Er besiegt seine Feinde. Denn sie kommen zu ihm und suchen Frieden mit ihm. Doch daraus sollen wir etwas lernen. Zeige mit deinem Charakter und deinem Handeln, wo dein wahrer Schatz ist. Wo ist dein wahrer Schatz? Was ist dein Reichtum? Isaak ist geduldig, nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. Er nimmt Schwierigkeiten und Hindernisse an. Er lässt sich Unrecht antun. Und er klagt es an. Er gibt ein öffentliches Bekenntnis. Er nennt diese Brunnen Esek, Streit, Sittner, Anfeindung. Damit macht er deutlich, das, was mir hier widerfahren ist, ist Unrecht. Dieser Streit ist nicht gut. Diese Anfeindung ist völlig grundlos. Er prangert es an. Öffentlich. Das ist Unrecht. Esek und Sittner. Ich nenne es beim Namen. Er sieht diese bösen Motive. Aber er lässt sich selbst nicht aus der Ruhe bringen. Weil er gerade in Gera gelernt hatte, nicht auf seine eigene Kraft und nicht auf seine eigene List zu vertrauen, wie er es mit seiner Lüge tun wollte. Isaak ist aufopfernd. Er ist freigebig. Er ist bereit, eigenen Verlust in Kauf zu nehmen, die andere Wange hinzuhalten, eine Extrameile zu gehen, sein Hemd zu geben. Ein Ausleger schreibt, kein alttestamentlicher Glaubensmann hat die Bergpredigt so gelebt wie Isaak. Siehst du etwas von seiner geistlichen Kraft in diesem Handeln? Siehst du etwas von dem Reichtum seines Charakters in seinem Handeln? Oder siehst du nur einen Schwächling und einen Weichling? Nun, es zeigt etwas von unserem Herzen auf. Das, was uns wichtig ist, das, was Reichtum ist für uns, wo unser Schatz liegt. Isaak, er konnte geben und nachgeben, weil er wusste, dass er alles Gute vom Herrn empfängt. Und tatsächlich, Gott schenkte ihm an allen Orten wieder neue Brunnen, neuen Trost, neue Erquickung, neues Leben. Zuletzt ist Isaak friedliebend. Er liebt Frieden. Kann das über dich gesagt werden? Über deinen Charakter? Bist du ein Friedensstifter? Isaak erfreut sich so sehr über den weiten Raum, über Rechobot. Er lässt es sich etwas kosten. Er gibt viel auf, um einen weiten Raum zu finden. Und so ist sein Charakter verachtet in dieser Welt, nicht nur in der ungläubigen Welt. Aber dieser Text zeigt uns auf, wie sehr dieser Charakter zu Gott gefällt. Wie ähnlich er unserem Herrn Jesus hierin ist. Wir haben es gelesen in der Schriftlesung. Die Sanftmut und Milde Christi, mit der auch Christus letztendlich gesiegt hat und uns eine Erlösung erworben hat, indem er sich selbst hingegeben hat. Bist du ein Mann, bist du eine Frau des Friedens? Lebst du in Rechobot? Oder ist überall, wo du wohnst, Esek und Sittner, Streit und Anfeindung? Ist das etwas, was du schürst, was du provozierst, worauf du es anlegst? Oder suchst du nach deinem Rechobot? Flehst du, sehnst du dich nach weitem Raum? Wo ist dein Schatz? Was ist dein Reichtum? Dein Gewinn, dein Recht, dein Anspruch, deine Freiheit, dein Besitz, deine Freude? Wir hatten es vor 2 Wochen im Hebräerbrief gelesen, in Hebräer 10, 34. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Was heißt das? Wie konnten denn die Christen den Raub ihrer Güter mit Freuden aufnehmen? Nun, sie haben sich nicht darüber gefreut, dass es ihnen weggenommen wurde. aber mit ihren Gütern wurde ihre Freude nicht geraubt. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Isaak wusste, die Brunnen Abrahams bleiben mein. Sie mögen sie verschütten, sie mögen sie für sich selbst beanspruchen. Ich weiß, sie sind mein. Der Herr hat mir das ganze Land verheißen. Und mehr noch, die ewige Stadt, das Himmelreich. Mein Schatz ist der Segen Gottes, den wird mir niemand rauben. Darum kann ich dem Frieden nacheifern in dieser Welt. Es gibt kaum ein größeres Zeugnis dafür als geduldiger, aufopfernder, friedfertiger Charakter in einer streitenden und feindlichen Welt. Es formulierte ein deutscher Schriftsteller einst so: Pfützen füllen sich von außen, Brunnen von innen. Hast du einen Charakter, der aufzeigt, aus welchem Wasser du dich tränkst, wo der Schatz deines Herzens ist? Nun, es gibt Dinge, die dürfen wir nicht preisgeben und die müssten wir immer wieder neu aufgraben. Aber unser Bibeltext ruft uns auf, sofern es uns möglich ist, Frieden zu suchen in dieser Welt, Friedensstifter zu sein und nicht durch einen falschen Stolz Kriegstreiber und streitsüchtig zu sein. Möge Gott uns mit wahrem inneren Reichtum segnen, dass wir ein Licht sein können in dieser finsteren Welt, dass wir einen Ort der Ruhe bauen können, auch als Gemeinde, dass diese Gemeinde ein Rehoboth sein kann, umgeben von Esek und Sitnas. Dazu helfe uns Gott. Amen.